ist ja schon fast 10 nach 11. Aber wir fangen jetzt unseren Vortrag an mit dem Thema der Funktionalität des BSI. Vorab habe ich noch einige Dinge, die ich mir ganz gerne mal unterbringen möchte. Ich fasse mich jetzt ganz kurz. Wir haben im Dezember, Januar 4 neue Mitglieder. Die Firma Lüsser, also Springer von der FISBAN und die Firma Rewe. Weitere sind noch im Urlaub, also wir werden wachsen aus Vermarketern. Der Arket selber verändert sich. Wir sind letztes Jahr hier angefangen und haben sozusagen aufgehört, derzeit haben wir in etwa 300 Teilnehmer, sind Mitglieder, sind ein paar Gäste mit dabei. Seit Sommer machen wir das, wir pro Monat eine öffentliche AKE-Veranstaltung machen, zwei Webkonferenzen und jeweils in jedem Bereich alle zwei Monate eine AKE-Lokalveranstaltung und alle zwei Jahre einen AKE-Jahreskongress und jedes Jahr eine Weihnachtsfeier. Damit noch so ganz kurze Infos für AKE-Lokal. Die Idee ist einfach, dass wir ein Netzwerk aufbauen von Anwendern, die an einer Lokation sich regelmäßig treffen, alle zwei, drei Monate. Es ist ein Treffen ausschließlich für ETK-Anwender, Anbieter, Hersteller, Berater werden nicht zugelassen. Es sind regionale Gruppen, wie gesagt, die treffen sich jeweils um 12, dass man morgens nochmal ins Büro fahren kann, ein paar Dinge erledigen kann. Und dafür geht es dann abends mit offenem Ende. Wir haben Treffen gehabt, da waren wir erst 21 Uhr fertig. Und das sind natürlich ausschließlich Erfahrungsberichte und Berichte von Anwendern. Es gibt sehr, sehr kurze Protokolle ohne Inhalte. Wir werden keine Vorträge verteilen. Die Informationen, die wir auf diesen Treffen diskutieren, sind alle im Team und verlassen den Raum dann jeweils auf sich. Wir haben inzwischen, glaube ich, jetzt fertig bereits 7 oder 8 Veranstaltungen, die sind alle sehr, sehr interessant und spannend gewesen. AKE-Infobörse ist halt eine Informationsbörse, wer plant, welche Dinge, was, wo ist er dabei und man kann sich das einschauen auf unserer Homepage und die Homepage entwickelt sich mehr und mehr zur Drehscheibe unter den Mitgliedern. Die wird täglich aktualisiert, wir haben eine eigene Mitarbeiterin, die kümmert sich nur um die Aktualisierung. Teilnehmerlisten mit Bild- und Kontaktdaten. Es ist ein geschlossener Bereich, man kommt nicht, Registrierte kommen nicht rein. Es hat eine Übersicht mit den Aktivitäten, man kann sich auch anmelden, auch Teilnehmerlisten. Und es gibt ein sehr großes Archiv auch, wo Dinge drin sind. Ich blätter das mal durch, man wird persönlich begrüßt, wenn man auf die Seite reingeht. Hat auch eine Veranstaltungsübersicht. Das sind die, sozusagen die einzelnen Regionen, die werden halt mit den Einladungen, mit Agendas vorgestellt. Gehen wir natürlich ein bisschen weiterhin. Und so ist es eben, jedes Treffen ist da auch hinterlegt. Wir haben uns im AKIT auch mit der Wahl ein bisschen verstärkt. Frau Kock, die ist die Mitgliederbetreuung zuständig. Der Herr Propf, der ist jetzt neben der Frau Kock, ist neu bei uns im Haus seit Januar und kümmert sich um den süddeutschen Bereich, während Frau Wilson sich um den norddeutschen Bereich kümmert und ihr Ansprechpartner für alle Dinge in der Veranstaltung. Ja, AKIT Lobby ist die Interessenvertretung, die wird betreut von dem Herrn Gerhard Krause, der deutschen Regierung. Und wir haben gerade darüber gesprochen, wir wollen das wieder ein bisschen mehr aktivieren, dass wir die Interessen der Anwenderschaft doch ein bisschen mehr vertreten. So, jetzt haben wir noch ein paar Sachen zu unserer Technik, hier zu unserer Webkonferenz. Wenn Sie Fragen haben, können Sie einen Chat schreiben. Ich habe die meisten Teilnehmer erkennen das inzwischen schon. Wir heben Sie dann sozusagen, schalten das Mikrofon auf frei, sodass Sie sich da auch dann äußern können. Alle Vorträge sind dann unter www.ak.de, die wir jetzt hier mit dabei haben. Ja, und jetzt würde ich mal weiterschalten an den Herrn. Das ist der Herr Jürgen vom Fraunhofer-Institut, der uns das etwas berichten wird zu dem Thema BSI und zu dem Thema BSI-Studien.
Ja, vielen Dank für die Einführung. Ja, wie gesagt, wollte ich Ihnen jetzt in dieser Stunde kurz eine Einführung geben in das Thema Informationssicherheit im Cloud Computing, und zwar konkret anhand der Vorstellung des Leitfadens des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, nämlich der Leitfaden Mindestanforderungen zur Informationssicherheit bei Cloud Computing-Diensten. Vielleicht ganz kurz, bevor wir anfangen, zu meiner Person. Ich bin wissenschaftlicher Koordinator Enterprise Engineering am Fraunhofer ISST in Dortmund, gleichzeitig Professor für Software Engineering an der TU Dortmund. Jetzt seit 2 Jahren hier in Dortmund. Vorher war ich zuletzt bei Microsoft Research in Cambridge tätig, und beschäftige mich seit 10 bis 15 Jahren hauptsächlich mit dem Thema Informationssicherheit im Kontext des Software Engineering, das heißt also in Entwicklung sicherer Software, kurz gesagt. Und jetzt eben aktuell auch tatsächlich halt im Kontext des Themas Cloud Computing. Wir haben auch insbesondere am Fraunhofer ISST jetzt eine Reihe von Projekten zum Thema Clouds laufen, die manche von denen eben dabei sind, jetzt eine Cloud-Infrastruktur aufzubauen, beispielsweise die Logistics Mall, und andere Projekte, in denen wir uns eben jetzt dediziert mit dem Thema Sicherheit im Cloud Computing beschäftigen. Ja, also soweit kurz zu meinem Hintergrund und warum ich mich und wir uns hier am Fraunhofer ISST mit dem Thema beschäftigen. Ja, jetzt sehen wir die Übersicht über den Vortrag, 3 Teile. Ich wollte kurz zunächst mal erklären, was denn überhaupt die Herausforderungen zum Thema Informationssicherheit im Kontext des Cloud Computing sind, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Beispielsweise, wenn wir als Anwender Cloud Computing Dienste nutzen wollen. Dann im zweiten Teil möchte ich darauf eingehen, wie man denn mit diesen Herausforderungen prinzipiell umgehen kann. Und im dritten Teil geht es darum, was es heutzutage an Werkzeugunterstützung gibt, die einen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen weiter unterstützen. Ja, das soweit zur Übersicht. Dann auf der nächsten Folie jetzt zunächst mal eine kurze Wiederholung. Was meinen wir überhaupt, wenn wir Cloud sagen? Das Thema Cloud Computing ist ja in den letzten ein, 2 Jahren sehr umfassend diskutiert worden, bis hin in die Medien hinein, bis hin zu Werbung, sogar auch im Fernsehen für den Endkunden, der jetzt auch schon weiß, was eine Cloud ist oder zumindest meint es zu wissen. Zum Teil hat man aber den Eindruck, dass der Begriff Cloud doch etwas inflationär verwendet wird, weil es eben aktuell sehr hohe Marketingrelevanz hat. Deswegen macht es Sinn, sich kurz nochmal in Erinnerung zu rufen, was wir denn wirklich meinen, wenn wir Cloud sagen. Und da gibt es tatsächlich eine Reihe von Definitionen, die man dabei hinzuziehen kann, und auch Definitionen der verschiedenen Technologien, die in diesem Kontext relevant sind. Zunächst mal wollte ich auf dieser Folie das Cloud Definition Framework des National Institutes for Standards and Technology, NIST, in den USA präsentieren, weil das eigentlich eine Definition ist, die international sehr verbreitet ist. Und auf dieser Folie sehen wir eigentlich auch schon die verschiedenen interessanten Aspekte des Thema Clouds. Zunächst mal natürlich allgemein die Idee beim Cloud Computing ist es, dass man IT-Ressourcen effizient verteilt und aufgeteilt nutzen möchte. Und zwar im Extremfall sogar global verteilt. Die ursprüngliche Idee dabei war dieses Prinzip des Follow the Sun. Das heißt also, auf der gesamten Welt hat man natürlich verschiedene Zeitzonen, und es ist klar, dass wenn sich die Uhrzeit halt jeweils um den Erdball herum verschiebt, dass es zu bestimmten Uhrzeiten halt Peaks gibt in der Benutzung von IT-Ressourcen. Das ganz klassische Beispiel dafür ist, was oft angeführt wird, das ist das Beispiel der Fernsehprogramm-Webseiten, die halt jeweils in den einzelnen Zeitzonen um ungefähr 20 Uhr abends sehr stark frequentiert werden, weil das gerade die Zeit ist, wo sich viele Leute überlegen, was sie denn an diesem Abend im Fernsehen sehen wollen. Und das ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel von einer Nutzung, die wirklich um die 24 Zeitzonen global herumwandert. Das heißt, wenn man da jetzt es fertigbringen würde, jetzt nicht für jede Zeitzone einen eigenen Server vorhalten zu müssen, der auf diese Peak-Zeit jeweils reagieren kann, sondern das insgesamt auf einen Server zu konzentrieren, der eben die verschiedenen Webseiten für die verschiedenen Zeitzonen insgesamt bedient, dann könnte man rein theoretisch da einen Einspareffekt auf ein 24stel der Kosten erhalten. Rein theoretisch, ganz so gut wird es sicherlich nicht gehen, aber das ist das Extrembeispiel, was man so vor Augen hat, vielleicht, wenn man sagt, dass man mit Cloud Computing wirklich Effizienzgewinne und Kosteneinsparungen erzielen kann. Und der Grund, warum das Thema Cloud Computing überhaupt so von großem Interesse ist. Das ist aber, wie gesagt, schon ein extremes Beispiel einer global verteilten Cloud. Es gibt natürlich im Allgemeinen auch andere Modelle und da sehen wir jetzt hier oben auf der Folie verschiedene Deployment-Modelle. Das heißt also Modelle, wie man die Idee der technischen Cloud-Technologie einsetzen kann in verschiedenen Zusammenhängen. Und zwar halt geht es da darum, dass man zum einen die Clouds halt im Bereich einer Private Cloud einsetzen kann oder in einer Community Cloud oder im Rahmen einer Public Cloud. Und davon hängt es halt ab, wie umfassend das Cloud-Angebot ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und das hat dem gegenüber dann auch wieder Auswirkungen auf die Sicherheitsanforderungen, die da jeweils relevant sind. So, jetzt sehen wir hier auf dieser Folie auch schon das Cloud-Modell des BSI. Das ist das zweite Modell, was ich hier kurz vorstellen möchte. Im Prinzip eine ähnliche Sicht wie bei dem Modell des NIST. Aber hier haben wir jetzt auch einen besonderen Schwerpunkt auf das Thema Datenschutz und Informationssicherheit. Da sehen wir, was jetzt hier gezeigt wird, ist, dass sich diese beiden Aspekte durch alle technologischen Hierarchieebenen hindurchziehen, unten angefangen von der Infrastruktur über die Hardware-Abstraktionsschicht und dann zu den drei Ebenen, auf denen man Services im Bereich der Cloud anbieten kann, nämlich zum einen das Thema IaaS, also Infrastructure as a Service, PaaS, das heißt also Platform as a Service oder SaaS, Software as a Service. Und ganz rechts sehen wir die verschiedenen Ebenen im Bereich des Cloud Managements. Das sind alles die Aktivitäten, die seitens des Cloud Computing Anbieters durchgeführt werden müssen, um halt eben das Cloud Computing Angebot darstellen zu können. Ja, soweit zu dem Überblick über das Thema Cloud und was überhaupt ein Cloud-Modell ist. Nochmal kurz zu den Vorteilen, die habe ich gerade eigentlich schon angemerkt. Zum einen eben natürlich der Punkt Kostenersparnis, wie schon erwähnt. Das heißt also Abrechnung der Kosten nur nach Nutzung im Extremfall und der Nutzer muss selber nicht mehr die Infrastruktur selber vorhalten. Und zweitens aber auch Vorteil, dass man mehr Flexibilität durch Wahl der geeigneten Anbieter hat. Und zwar im Extremfall bis hin zu den einzelnen Diensten, die man sich von verschiedenen Anbietern zusammenstellen kann. Trotzdem, wie hier angemerkt wird, wird eben das Thema Cloud Computing trotz der großen Aufmerksamkeit, die das Thema genießt, eigentlich noch bei relativ wenig Unternehmen tatsächlich eingesetzt. Und den Grund dafür sehen wir auf der nächsten Folie. Da Das ist eben tatsächlich das Thema Sicherheit. Hier ist jetzt beispielhaft eine Umfrage wiedergegeben unter potenziellen Cloud-Anwendern. Da gibt es aber eine ganze Reihe von Umfragen, die eigentlich immer dasselbe Ergebnis liefern. In diesem Fall 3/4 der Befragten haben gesagt, dass sie zwar an dem Thema Cloud Interesse haben, es aber bislang nicht einsetzen aus Gründen der Sicherheitsbefürchtungen. Und zweiter Punkt, der für uns auch relevant ist, ist das Thema nicht nur Sicherheit, sondern auch regulatorische Anforderungen, beispielsweise in Deutschland das Bundesdatenschutzgesetz. Auch das finden wir hier auf dieser Folie, und zwar weiter unten, aber immerhin noch jeder zweite der ungefähr der Befragten hat gesagt, dass regulatorische Anforderungen ihn aktuell davon abhalten, tatsächlich Cloud-Dienste in Anspruch zu nehmen. Gut, also soweit zu der Problematik, und ja, jetzt auf dieser Folie erwähne ich jetzt eben das Papier, auf das ich jetzt in diesem Vortrag etwas näher eingehen möchte, eben das BSI-Eckpunkte-Papier Cloud Computing. Was enthält dieses Papier? Da geht es darum, dass die vorhandenen Standards aus dem Bereich der IT-Sicherheit um cloud-spezifische Aspekte erweitert werden. Das Papier betrifft hauptsächlich die Sicht der Anbieter, allerdings ist das natürlich genauso relevant für potenzielle Cloud-Kunden, die sich einen Überblick über Thematik verschaffen wollen. Und insbesondere eben der dritte Punkt ist dann eben auch tatsächlich interessant für potenzielle Cloud-Nutzer. Auf Basis dieses Papieres kann man sich eine systematische Grundlage verschaffen, um verschiedene Cloud-Angebote zu vergleichen, insbesondere bezüglich der Thematik der IT-Sicherheit. So, worum geht es jetzt konkret in diesem Eckpunktepapier? Das Papier betrachtet 11 Eckpunkte der Cloud Computing Sicherheit, und zu diesen 11 Eckpunkten werden jeweils die Ziele vorgestellt, die im Sinne der Sicherheit erreicht werden sollen. Es wird etwas weniger auf konkrete Lösungen eingegangen. Natürlich, das BSI als neutrales Institut kann hier natürlich auch keine Produktempfehlungen geben, aber trotzdem ist es halt für einen potenziellen Anwender sehr wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Da es bei dem Einsatz von Cloud Computing Angeboten einige Punkte gibt, die man beachten sollte, und zwar insbesondere beim Thema vertragliche Gestaltung dieser Cloud Angebote. Da muss der Nutzer natürlich sicherstellen, dass die eigenen Interessen in den abgeschlossenen Verträgen adäquat berücksichtigt werden. Dann der zweite Punkt aus Sicht des Anwenders ist Portabilität und Interoperabilität, also beispielsweise die Frage, wenn ich eines Tages den Cloud-Anbieter wechseln möchte, wie einfach ist das eigentlich, oder muss ich damit rechnen, dass mein aktueller Anbieter mir das Leben möglichst schwer macht, weil er mich als Kunden ja nicht verlieren möchte? Das sollte man sich natürlich schon überlegen, bevor man sich auf einen Anbieter einlässt. Und dann drittens halt eben ganz konkret das Thema Sicherheitsprüfung und Sicherheitsnachweis. Was kann ich aus Sicht des Anwenders da vom Cloud Computing Anbieter erwarten? So, auf der nächsten Folie sehen wir jetzt zunächst mal, was es denn überhaupt heißt, wenn wir über das Thema IT-Sicherheit im Cloud Computing sprechen. Zunächst haben wir, wie jetzt hier auf der Übersicht in der linken Spalte zu sehen, ist natürlich zunächst mal mit denselben IT-Sicherheitsanforderungen zu tun, mit denen wir es auch zu tun haben, wenn wir uns mit Nicht-Cloud-Computing-Systemen, sondern anderen IT-Systemen beschäftigen. Also Anforderungen wie Vertraulichkeit von Daten, Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität, Nicht-Abstreitbarkeit, und insbesondere auch regulatorische Anforderungen wie dem bereits erwähnten Datenschutz. Auf der rechten Seite sehen wir jetzt einige Anmerkungen dazu, welche konkreten Herausforderungen man jetzt bezüglich dieser Sicherheitsanforderungen im Bereich des Cloud Computing hat, mit denen man sich beschäftigen muss. Thema Vertraulichkeit, da ist es so, dass dass es bislang nach wie vor so ist, dass die Daten, die in einer Cloud verarbeitet werden, zum Zeitpunkt der Verarbeitung, also der Datenverarbeitung selber, unverschlüsselt sind. Ich kann zwar Daten verschlüsseln, die ich in der Cloud nur speichere. Ich kann sie beispielsweise auch schon verschlüsseln, bevor ich sie in die Cloud hochlade, beispielsweise im Rahmen einer Backup-Lösung. Aber wenn ich sie in der Cloud tatsächlich verarbeiten lassen möchte, dann ist es heutzutage nach wie vor so, dass sie vor der Verarbeitung entschlüsselt werden müssen. Die Wissenschaftler arbeiten zwar aktuell an Verfahren, die es einem ermöglichen würden, verschlüsselte Daten zu verarbeiten. Die sind allerdings aktuell noch nicht produktreif und es wird wohl auch noch einige Zeit dauern, bis sie nicht nur praktikabel sind, sondern auch so effizient sind, dass sie den erhofften Kostenvorteil der Cloud Computing Angebote nicht wieder zunichte machen. Denn es ist so, dass die Verfahren, die es heutzutage gibt, die sind typischerweise ressourcenintensiver, weil es halt einfach schwieriger ist, auf verschlüsselten Daten zu arbeiten als auf unverschlüsselten. Und aktuell ist es so, dass die Verfahren, die existieren, dann den Effizienzvorteil leider bislang noch wieder zunichte machen, den man prinzipiell hat, wenn man Cloud-Computing-Systeme einsetzt. Das heißt,
die Frage, ja? Aber wenn die Datenbanken selber der Verschlüsselung, dann würde es ja funktionieren. Ne?
Ja, das heißt, was heute schon funktioniert, ist es, Daten verschlüsselt zu speichern, zum Beispiel mit dem Ziel des Backups. Allerdings, wenn ich die Daten dann nicht nur statisch speichern möchte, sondern mit den Daten wirklich arbeiten möchte, dann brauche ich ja Funktionen, die auf diesen Daten irgendwelche Berechnungen durchführen und die müssen dann tatsächlich in diese verschlüsselten Daten hineinschauen können, um diese Berechnungen durchzuführen heutzutage. Das ist nach wie vor eben der Status quo in dem Bereich. Gut, ansonsten hat man natürlich auch die sonstigen Sicherheitsanforderungen, die man sonst so kennt, eben Verfügbarkeit. Da muss man, wie gesagt, da muss sichergestellt werden, nicht nur, dass die Cloud halt auch wirklich über das Internet erreichbar bleibt. Es muss auch seitens des Cloud-Anbieters sichergestellt werden, dass die verschiedenen virtuellen Maschinen, die da ausgeführt werden, sich nicht gegenseitig korrumpieren können. Und das Thema Virtualisierung ist natürlich das hauptsächliche Werkzeug auf der technischen Ebene, mit dem man eben diese Effizienzgewinne erreichen möchte. Das ist dann sicherlich ein Thema Verfügbarkeit, mit dem sich eben insbesondere der Cloud-Anbieter beschäftigen muss. Und aus Sicht des Cloud-Anwenders muss man da überprüfen, dass es da seitens des Cloud-Anbieters auch tatsächliche vernünftige Lösungen gibt. Dann Thema Integrität. Auch da ist es so, ähnlich wie bei der Verfügbarkeit, dass natürlich seitens des Cloud-Anbieters verhindert werden muss, dass Daten unerwünscht verändert werden, während sie in der Cloud sind. Authentisierung, da geht es darum, dass die Cloud-Systeme sicher gegenüber dem Nutzer authentisiert werden und umgekehrt. Und Nicht-Abstreitbarkeit ist die Anforderung, dass nachgewiesen werden kann im Nachhinein, welcher Nutzer innerhalb einer Cloud welche Änderungen durch vorgenommen hat. Also das sind dann wieder Sicherheitsanforderungen, die man natürlich auch beim sonstigen Einsatz von IT-Systemen hat. Thema Datenschutz ist im Bereich des Cloud Computing eine besondere Herausforderung. Da ist es nämlich so, dass laut Bundesdatenschutzgesetz personenbezogene Daten von Deutschen bzw. Leuten, die in Deutschland leben, nicht so ohne weiteres außerhalb von beispielsweise Europa verarbeitet werden dürfen, also ohne dass man da beispielsweise eine explizite Zustimmung bekommt, weil eben typischerweise die Datenschutzanforderungen in außereuropäischen Ländern nicht den Anforderungen des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes genügen. Da gibt es auch Ausnahmen. Es gibt beispielsweise ein Safe Harbor Abkommen mit US-amerikanischen Unternehmen, bei dem bislang zumindest davon ausgegangen wurde, dass das bundesdatenschutzkonform ist, wobei das zum Teil etwas umstritten ist auf der Rechtsseite. Aber generell ist das Thema Datenschutz jeweils ein relativ schwieriges Thema für deutsche Unternehmen, die personenbezogene Daten in einer Cloud verarbeiten möchten. Gut, soweit zu dem allgemeinen Überblick über die Sicherheitsziele. Jetzt nochmal wieder konkret anhand des BSI-Papiers. Da werden jetzt diese Sicherheitsanforderungen in verschiedene Kategorien unterteilt. Es gibt einmal die Basisanforderungen, die von jedem Cloud-Anbieter zu erfüllen sind. Dann Anforderungen, die dann erfüllt sein müssen, wenn die zu verarbeitenden Daten ein besonders hohes Maß an Vertraulichkeit erfüllen müssen. C+, C dabei für Confidentiality, Englisch für Vertraulichkeit. Dort gibt es dann eben zusätzliche Maßnahmen, die durchgesetzt werden müssen. Und analog dazu die Kategorie der hohen Verfügbarkeit, A+ für Availability, Englisch Verfügbarkeit. Und da eben auch wieder besondere Maßnahmen, die halt durchgesetzt werden müssen, um diese Anforderungen zu genügen. Gut, auf der nächsten Folie sehen wir nochmal ein paar spezifische Sicherheitsprobleme. Wir haben ja vorhin auf der vorletzten Folie gesehen, welche Sicherheitsanforderungen überhaupt nach wie vor relevant sind und was dabei aus Sicht eines Cloud Computing Systems zu beachten ist. Hier jetzt einige typische Probleme, die prinzipiell im Cloud Computing verstärkt auftreten können im Vergleich zu traditionellen IT-Infrastrukturen. Es ist jetzt beim Cloud Computing so, dass ich natürlich nicht nur meinen eigenen Mitarbeitern im IT-Service-Bereich, im eigenen Unternehmen vertrauen muss, dass sie verlässlich und vertrauenswürdig sind, sondern ich muss nun auch den Mitarbeitern des Cloud-Providers vertrauen, offensichtlich. Es kann aber andererseits nicht nur Missbrauch oder Fehler von Mitarbeitern des Anbieters geben, sondern möglicherweise auch zumindest hypothetisch die Gefahr der Angriffe aus anderen virtuellen Maschinen heraus. Das ist ein Thema, was zumindest im Bereich der IT-Sicherheitsforschung zurzeit aktuell verfolgt wird, ob es eben tatsächlich die Möglichkeit geben könnte, die verschiedenen Virtualisierungsschichten zu durchbrechen und aus einer virtuellen Maschine eine andere zu korrumpieren. Da gibt es ab und zu mal Angriffsszenarien, die man in der Literatur finden kann, die zumindest im Labor demonstriert wurden. Wobei natürlich die Anbieter der relevanten Software auf diese Szenarien dann auch gleich wieder eingehen und es nicht immer klar ist, ob diese Angriffe wirklich praktikabel sind oder auch wirklich nur unter Laborbedingungen machbar sind. Aber nach wie vor ist es halt ein Thema, mit dem man sich prinzipiell zumindest beschäftigen sollte und das nicht existiert, wenn man die IT-Services im eigenen Unternehmen nutzen würde. Dann natürlich das Thema Angriffe auf Verfügbarkeit, hatte ich auf der letzten Folie schon angesprochen. Es ergibt sich auch das neue Thema, dass es im Prinzipiell Probleme geben kann bei der Zuteilung und dem Management von Cloud-Ressourcen. Das heißt also, ich muss sicherstellen aus Sicht eines Kunden, dass ich auch einen hinreichend großen Anteil der IT-Ressourcen auch wirklich nutzen kann. Und da ist natürlich das prinzipielle Problem, dass das Ziel ja ist, Ressourcen verteilt und gemeinsam zu nutzen und auf diesem Wege zu einer Effizienzsteigerung und Kostenreduzierung zu kommen. Aber das heißt natürlich auch, dass es im Extremfall da auch einen Flaschenhalseffekt geben kann. Wenn sich jetzt die Nutzer, die sich ein Cloud-Computing-Angebot teilen insgesamt, dann zufälligerweise doch alle zur selben Zeit eine Maximallast fahren wollen, dann wird es da sicherlich ein Problem geben. Das heißt also, auch da muss man wieder bei den vertraglichen Vereinbarungen genau hinsehen, was in solchen Fällen dann passieren würde und ob man an solchen Szenarien dann Abstriche an der Verfügbarkeit der vorhandenen Ressourcen machen muss. Gut, dann gibt es noch weitere prinzipielle Schwachstellen, beispielsweise Missbrauch der Verwaltungsplattform, Angriffe der Nutzung von Webservices oder bei Probleme bei der Vertragsgestaltung, mit denen man sich dabei jeweils auseinandersetzen muss. Dann auf der nächsten Folie nochmal insbesondere das Thema Compliance, das heißt also Einhaltung von regulatorischen Anforderungen, das ich schon kurz angesprochen hatte, und zwar insbesondere halt anhand des Bundesdatenschutzgesetzes, was eben im Bereich des Cloud Computing eine besondere Herausforderung mit sich bringt. Es gibt aber auch regulatorische Anforderungen unabhängig von dem Bundesdatenschutzgesetz, insbesondere halt in bestimmten Domänen wie der Finanzdomäne. Dort haben wir im Versicherungsbereich beispielsweise das Thema Solvency II, was sich gerade in der Einführung befindet. Im Bankenbereich sind wir aktuell schon bei Basel II. Basel III ist aber auch schon am Horizont zu sehen. Und das sind jeweils regulatorische Anforderungen, die Unternehmen dazu bringen sollen, ihre Risiken vernünftig zu managen. Und zu den Risiken gehört eben heutzutage auch insbesondere das Thema IT-Risiken und insbesondere dann auch das Thema IT-Sicherheitsrisiken. Und damit sind wir dann eben auch wieder beim Thema Sicherheitsrisiken in der Benutzung von Cloud Computing Angeboten. Das heißt also, an der Seite muss man sich da auch mit dem Thema Compliance auseinandersetzen, wenn man Cloud Computing Angebote nutzen möchte. Gut, auf der nächsten Folie noch weiter zum Thema Compliance. Die Anmerkung, dass das halt ein Thema ist, was natürlich eine gewisse Herausforderung mit sich bringt. Die Einhaltung oder genau gesagt der Nachweis der Einhaltung von Compliance ist eine erhebliche Herausforderung. Bislang wird das sehr oft auf manueller Basis versucht, auf Basis der Dokumentation der eigenen Prozesse eben plausibel zu machen, dass sie auch wirklich compliant sind. Da hat sich aber herausgestellt, dass das doch sehr aufwendig ist und es zeigt sich immer mehr ab, dass der Trend dahin geht, dabei zu versuchen, technische Artefakte mit hinzuzuziehen, beispielsweise das Thema Geschäftsprozessmodellierung. Es wird ja in Unternehmen zunehmend Geschäftsprozesse modelliert und da gibt es aktuell den Trend, diese Geschäftsprozessmodelle mit hinzuzuziehen, wenn das Thema Nachweis von Compliance-Anforderungen ansteht. Gut, dann nächste Folie zum Thema Compliance, Vergleich jetzt mit dem Thema Sicherheit. Da kann man sich fragen, wie sich diese beiden Themen zueinander verhalten. Und da ist es so, dass Sicherheit und Compliance in einer engen Beziehung zueinander stehen, aber natürlich nicht völlig deckungsgleich sind, sondern es ist so, dass sich aus der Einhaltung von regulatorischen Anforderungen eben im Allgemeinen insbesondere auch die Notwendigkeit der Einhaltung von IT-Sicherheitsanforderungen ergibt. Auf diese Art und Weise sind diese beiden Themen eng miteinander verbunden. Man muss sie aber voneinander abgrenzen. Allein die Tatsache, dass ein IT-System compliant ist, bedeutet jetzt noch nicht notwendigerweise, dass es auch wirklich völlig sicher ist. Gut, was heißt jetzt das Thema Sicherheit und Compliance etwas konkreter anhand der verschiedenen Regularien? Und zwar gibt es da halt eine Reihe von Regularien, die relevant sind. Einige habe ich gerade angesprochen, Basel II, Solvency II, aber auch Regularien in anderen Domänen außerhalb des Finanzbereichs. Dann gibt es Standards im Bereich der Einhaltung von IT-Sicherheitsanforderungen, beispielsweise die ISO 27000X-Standards und auf der niedrigsten technischen Ebene das BSI-Grundschutzhandbuch und jetzt eben aktuell relevant für das Thema Cloud Computing auch eben das BSI-Eckpunktepapier zum Internet-Ansatz von Cloud. Dann nächste Folie, jetzt, was bedeutet eben dieses Thema GRC ganz konkret im Cloud-Computing-Bereich? Zunächst mal natürlich eigentlich nur, dass die Maßnahmen, die ohnehin durchgesetzt werden müssen, jetzt auch im Kontext des Einsatzes von Cloud-Computing-Systemen umgesetzt werden müssen. Und da ist besonders wichtig, dass das Thema Compliance nach wie vor in der Verantwortung des Cloud-Anwenders liegt. Das heißt also, der Cloud-Anwender ist jetzt in der Verantwortung, hinreichend eine Sorgfaltspflicht zu erfüllen, dass die IT-Prozesse, die er in der Cloud des Cloud-Anbieters durchführt, nach wie vor auch die relevanten Compliance-Anforderungen einhalten. Das heißt also, er kann jetzt diese Verantwortung nicht per se ganz einfach auf den Cloud-Computing-Anbieter abwälzen, sondern ist da nach wie vor in einer Sorgfaltspflicht. Gut, auf der nächsten Folie kurz zum Abschluss des Themenpunktes Compliance und Cloud. Und da ist es jetzt aus der Compliance-Thematik her gesehen so, dass man im Bereich des Cloud-Computing eine etwas komplexere Thematik hat, als wenn man sich mit der Compliance von IT-Systemen im Allgemeinen beschäftigt. Da ist es jetzt eben, wie gesagt, so, dass der Kunde nach wie vor in der Verantwortung ist, nachzuweisen, dass die eigene Compliance eingehalten wird. Der Kunde aber natürlich versuchen wird, sich bei diesem Nachweis so weit wie möglich vom Cloud-Anbieter unterstützen zu lassen. Und auf diese Weise kommen wir da jetzt in eine Vertrauensbeziehung hinein zwischen Kunde und Anbieter der Cloud-Services, die jetzt auch auf einmal halt für das Thema Nachweis der Einhaltung von Compliance-Regularien relevant wird und das Thema nochmal etwas komplexer macht, als wenn IT-Systeme im Allgemeinen verwendet werden. Gut, soweit der Abschluss des ersten Teils. Was sind die Herausforderungen im Bereich Sicherheit für Cloud-Computing-Systeme, ganz konkret anhand von dem BSI-Eckpunktepapier? Im zweiten Teil möchte ich jetzt, wie gesagt, kurz auf die vorhandenen Ansätze eingehen, die existieren, um mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und da ist das erste Thema natürlich das Ziel, dass es ein systematisches Vorgehen geben sollte, um mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und systematisch Vorgehen bedeutet dabei, dass man natürlich so weit wie möglich versuchen sollte, auf vorhandene Standards aufzubauen. Einige hatte ich vorhin auf der Überblicksfolie schon erwähnt. Hier kurz zur Wiederholung, das ist im Bereich der Sicherheit zum einen das Thema ISO 27000X, dann zweitens das BSI-Grundschutzkatalog und drittens eben, wie gesagt, das Eckpunktepapier, mit dem wir uns jetzt hier in diesem Vortrag näher beschäftigen. Gut, inwiefern sind jetzt diese Standards relevant? Und da ist zum einen vor allem natürlich das Thema vertragliche Gestaltung der Kundenbeziehungen zwischen Cloud-Anbieter und Cloud-Kunden. Und zwar insbesondere in Form von sogenannten Service Levels Agreements, Englisch SLA. Sollte natürlich aus Sicht des Kunden das Ziel sein, eine möglichst weitgehende Transparenz bezüglich der vorhandenen Cloud-Computing-Angebote zu bekommen und insbesondere bezüglich des Quality of Service, den der Kunde von dem Cloud-Anbieter erwarten kann. Und diese Qualität der vorhandenen Services sollte natürlich in diesen Service Level Agreements so konkret wie möglich spezifiziert werden, wobei man sich da von konkreten Zahlen nicht allzu sehr blenden lassen sollte. Hier auf dieser Folie sehen wir ein Beispiel: 99,8% jährliche Verfügbarkeit klingt zwar zunächst mal sehr beeindruckend, heißt aber, wenn man das einmal in Stunden umrechnet, dass eben die Cloud im Durchschnitt 0,2% der Zeit eines Jahres nicht verfügbar sind, und das sind dann immerhin noch 17,5 Stunden. Das heißt, man muss damit rechnen, dass das Angebot eben 17,5 Stunden nicht zur Verfügung steht, und da kommt es dann darauf an, ob man Glück oder Pech hat, ob das jetzt die Stunden sind, in denen man das Angebot ohnehin nicht braucht, oder vielleicht gerade die Hauptzeit, in denen man es doch gerne genutzt hätte. Ist das eine Frage? Nein? Dann der zweite Punkt, der in solchen SLAs angesprochen sein sollte, ist eben das Thema Unterteilung in verschiedene Schutzzonen. Auch das ist ein Punkt, der halt in solchen SLAs geregelt sein sollte. Gut, dann auf der nächsten Folie noch etwas mehr zum Thema vertragliche Gestaltung. Das ist insbesondere das Thema Kontrollmöglichkeiten seitens des Cloud-Nutzers. Da stellt sich die Frage, inwieweit der Cloud-Nutzer hier von Möglichkeiten Gebrauch machen kann, um wirklich auch kontrollieren zu können, ob beispielsweise die notwendigen Compliance-Anforderungen seitens des Cloud-Anbieters auch eingehalten werden und ob Strafen vorhergesehen sind, wenn Vereinbarungen seitens des Cloud-Anbieters nicht eingehalten werden. Die nächste Folie, das Thema Portabilität und Interoperabilität, hatte ich vorhin schon kurz angesprochen. Aus Sicht des Kunden ist es natürlich sehr wichtig, zu einem späteren Zeitpunkt in der Lage zu sein, auch zu einem alternativen Anbieter wechseln zu können. Und da, das ist ein gewisser Schwachpunkt, weil natürlich aus Sicht des Cloud-Anbieters nicht das Ziel ist, da besonders entgegenkommen zu sein. Thema Vendor-Login ist dabei eben ein kritischer Punkt, und den sollte man sich aus Sicht eines potenziellen Cloud-Nutzers eben natürlich in sehr genau ansehen, inwieweit da eben seitens des Cloud-Anbieters Entgegenkommen vorhanden ist. Dann auf der nächsten Folie Thema Sicherheitsprüfung und Nachweis. Wie gesagt, ist der Cloud-Kunde jetzt aus dem Thema Nachweis von Sicherheits- und Compliance-Anforderungen, der Einhaltung dieser Anforderungen, leider nicht ganz raus, indem er halt die Prozesse beim Cloud-Anbieter ausführen lässt, sondern die Sicherheitsüberprüfungen sind regelmäßig durchzuführen, nicht nur vom Anbieter, sondern auch der Kunde hat seine Sorgfaltspflicht zu erfüllen, dass er zumindest so weit wie möglich halt überprüft, und das wird oft natürlich nur auf Basis von Dokumentationen seitens des Anbieters sein können, dass die Compliance- und Sicherheitsanforderungen in der Cloud auch hinreichend eingehalten werden. Unterstützend dabei gibt es heutzutage verschiedene Zertifikate, nach denen sich die Cloud-Anbieter zertifizieren lassen können. Auch da wieder das Thema ISO 27001, aber auch spezielle Zertifikate, die besonders für den Cloud-Bereich relevant sind. Beispielsweise das Thema SAS 70 Typ 2 und das Thema Trust-E. Und auf diese werde ich gleich nochmal kurz zurückkommen. Dann auf der nächsten Folie ein kurzer Überblick über den aktuellen Status im Bereich der Sicherheitszertifikate. Da sieht man, dass seitens der großen Anbieter doch eine Reihe dieser Zertifikate jeweils eingehalten und angeboten werden, während es insgesamt halt das Bild etwas lückenhaft ist. Dabei muss man natürlich auch sehen, dass dieses nur ein aktueller Schnappschuss sein kann und die Anbieter natürlich daran auch arbeiten, zusätzliche Zertifikate zu erfüllen und sich das Thema dabei eben auch fortlaufend verbessern kann. Ja, auf der nächsten Folie kurz wieder zur Übersicht. Zum Abschluss wollte ich jetzt kurz auch noch auf das Thema Werkzeuge eingehen. Das heißt also konkrete Handreichungen, mit denen man mit den Herausforderungen umgehen kann, die ich am Anfang erwähnt habe. Da ist zum einen halt das Thema Checklisten. Da sollte man aus Sicht eines Cloud-Anwenders die vorhandenen Checklisten zu Rate ziehen, wenn man zwischen verschiedenen Cloud-Angeboten auswählen möchte. Und einige der Punkte, die hier relevant sind, sind auf dieser Folie kurz angemerkt. Beispielsweise ist die Sicherheit des Anbieters dokumentiert. Zweitens wieder das Thema Vendor-Login, ist eine einfache Beendigung möglich. Und drittens wiederum das Thema Service-Level-Agreements, das ich auch wieder auch vorhin schon angesprochen habe. Also welche Garantien werden in diesen Agreements vereinbart? Dann der nächsten Folie sehen wir da wieder einige Beispiele für vorhandene Cloud Computing-Angebote und inwieweit sie eben auf diese Checklisten eingehen. Auch hier wieder nur beispielhaft. Ich möchte hier jetzt natürlich keine kommerziellen Angebote empfehlen, sondern hier sind einige Beispielangebote erwähnt. Man sollte sich aber natürlich darüber hinaus auch einen breiteren Überblick verschaffen, welche Cloud Computing-Angebote es heutzutage gibt. Gut, auf der nächsten Folie dann wieder das Thema Standards. Da habe ich einige der Standards, insbesondere die wir unten auf der Folie sehen, bereits angesprochen. Man sollte dabei aber auch beachten, dass es allgemeinere Standards gibt, die nicht notwendigerweise cloud-spezifisch sind, die man hier aber auch hinzuziehen kann, um zu beurteilen, ob der Cloud Computing-Anbieter hinreichend vertrauenswürdig ist und die eigenen Prozesse gemäß der vorhandenen Standards eben organisiert. Und da gibt eben diese Folie einen kurzen Überblick über die vorhandenen Standards, die man dabei beachten sollte. Dann auf der nächsten Folie wieder das Thema Compliance im Kontext des Cloud Computing. Da stellt sich eben die Frage, welche Ansätze sind vorhanden, um nachzuweisen, dass beim Einsatz von Cloud Computing-Diensten die vorhandenen Compliance-Anforderungen auch tatsächlich eingehalten werden. Und das hatte ich vorhin schon am Anfang kurz angemerkt. Da gibt es eben aktuell den Trend, dass bei dem Nachweis der Einhaltung von Compliance-Anforderungen, und zwar auch ganz konkret im Kontext des Cloud Computing, zunehmend Artefakte hinzugezogen werden, die in einem Unternehmen möglicherweise ohnehin schon vorhanden sind. Und da ist eben insbesondere das Thema Geschäftsprozessmodellierung relevant, also Geschäftsprozessmodelle, die man hinzuziehen kann, um gegenüber Regulierungsautoritäten nachzuweisen, dass trotz Einsatz von Cloud Computing-Diensten die relevanten Compliance-Anforderungen noch eingehalten werden. Gut, auf der nächsten Folie dann kurz das Thema Werkzeuge, um jetzt eben wirklich die Sicherheits- und Compliance-Anforderungen beim Einsatz von Cloud Computing-Diensten nachweisen zu können, ist es wichtig, eben auch die vorhandenen Werkzeuge einzusetzen. Und da gibt es zunehmend Werkzeuge, mit denen man Geschäftsprozessmodelle und die Ausführung von Geschäftsprozessen auf Einhaltung von Sicherheits- und Compliance-Anforderungen überprüfen kann. Und zwar insbesondere auch solche Geschäftsprozesse, die in einer Cloud ausgeführt werden. Und auf der nächsten Folie sehen wir dafür ein Beispiel in Überprüfung von der Ausführung von Geschäftsprozessen in Cloud Computing-Diensten durch Werkzeuge, die in der Lage sind, Logdaten auf Einhaltung von Sicherheitsanforderungen zu überprüfen. Und ja, auf der nächsten Folie ein ähnlicher Ansatz, das Thema Business Process Mining. Auch solche Ansätze kann man verwenden, um nachzuweisen, dass beim Einsatz von Cloud Computing-Diensten Sicherheitsanforderungen nach wie vor eingehalten werden. Das geht so, dass die Ausführung der Geschäftsprozesse in den Cloud Computing-Systemen automatisch mit Hilfe von Business Process Mining Werkzeugen analysiert werden kann auf die Einhaltung von Sicherheits- und Compliance-Anforderungen. Das heißt, auf diesem Wege kann eben ein Cloud-Kunde die Einhaltung von diesen Anforderungen nachweisen, auch gegenüber den Regulierungsautoritäten, obwohl die Prozesse nicht im eigenen Unternehmen ausgeführt werden, sondern auf Seiten des Cloud-Computing-Anbieters. Dann auf der nächsten Folie kurz nur das Thema Geschäftsprozessanalyse. Wollte ich nur kurz anmerken, dass es eben heutzutage auch Werkzeuge gibt, mit denen man die Ausführung von Geschäftsprozessen auf Basis der Geschäftsprozessmodell-Dokumentation automatisch auf die Einhaltung von diesen Sicherheits- und Compliance-Anforderungen überprüfen kann. Gut, dann, ja, jetzt kommen wir langsam zum Schluss des Vortrages. Zum Abschluss wollte ich kurz auch nochmal ein Thema erwähnen, an dem wir ganz aktuell arbeiten, im Kontext eines aktuellen Projektes, des Projektes Secure Clouds. Und da geht es darum, eben Werkzeuge weiterzuentwickeln, mit denen man eben die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen beim Einsatz von Cloud Computing Dienste aus Sicht eines Cloud Computing Anwenders überprüfen kann. Und das passiert eben auf Basis von Artefakten, die in einem Unternehmen ohnehin vorliegen bezüglich der Dokumentation der Geschäftsprozesse, die eben in eine Cloud ausgelagert werden sollen. Wenn es dazu weitere Fragen gibt, bin ich natürlich gerne bereit, im Anschluss an die Webkonferenz da noch mehr Informationen dazu bereitzustellen. Gut, dann auf der nächsten Folie, gut, auch nur kurz als Anmerkung, das Thema Regularien, dazu hatten wir die Folie vorhin schon gesehen und das Ziel von diesem Projekt soll jetzt sein, Werkzeuge zu entwickeln, die halt eben die Umsetzung dieser Regularien im Bereich des Einsatzes von Cloud Computing Diensten unterstützt. Dazu gibt es eine Werkzeuginfrastruktur, die wir auf der nächsten Folie sehen, die eben seit Beginn des Projektes jetzt schon entwickelt wurde und jetzt aktuell schon in den ersten Einsatz in Pilotprojekten mit Projektpartnern ist. Der Nutzen von diesem Ansatz auf der nächsten Folie ist, dass man auf Basis dieses Werkzeugeinsatzes dann tatsächlich einen Bericht darüber erhalten kann, ob der Einsatz von Cloud Computing Diensten, der seitens eines potenziellen Cloud-Anwenders geplant ist, auch tatsächlich mit den regulatorischen Anforderungen, beispielsweise auf Basis des BSI-Eckpunktepapier Cloud Computing konsistent ist und eben der geplante Einsatz von Cloud Computing Diensten auch tatsächlich in der vorgestellten Art und Weise durchgeführt werden kann. Ja, kurz auf der nächsten Folie möchte ich kurz erwähnen, die Angebote, die das Fraunhofer ISST in diesem Zusammenhang anbieten kann. Wenn es unter Ihnen Unternehmensvertreter gibt, in der Unternehmen aktuell darüber überlegt wird, ob Cloud Computing Dienste eingesetzt werden sollen, dann stehen wir dann natürlich auch gerne bereit, um da Ratschlag geben zu können und eben auf Basis von den Ansätzen, die wir hier in diesem Bereich entwickelt haben, da bei dem Einsatz von Cloud Computing Diensten helfen zu können. Vorletzte Folie, Thema Projekte, kurz ein Überblick über die Projekte, die wir in diesem Bereich schon gemacht haben und auch aktuell weiter durchführen. Auch da, wenn es jemanden interessiert, dazu weitere Informationen zu bekommen, bin ich im Anschluss an die Konferenz natürlich gerne bereit, da weitere Informationen zu liefern. Somit kommen wir jetzt zur letzten Folie, Fazit. In dieser Webkonferenz haben wir einen kurzen Überblick darüber gesehen, welche Herausforderungen sich im Bereich der Sicherheit von Cloud-Computing-Diensten aus Sicht des Cloud-Nutzers ergeben. Insbesondere auch haben wir uns das BSI-Eckpunktepapier zu diesem Thema näher angesehen. Diese Herausforderungen sind so vielfältig, wie das Thema Cloud selber ist. Und es gibt eben, wie gesagt, eine ganze Reihe von möglichen Ausgestaltungen der ursprünglichen Cloud-Idee. Es gibt aber mittlerweile auch eine ganze Reihe von Ansätzen, Standards beispielsweise, Checklisten, aber auch Werkzeugen, mit denen man sich diesen Herausforderungen stellen kann, sodass man im Fazit sagen kann, ja, es gibt hier zwar eine ganze Reihe von Herausforderungen, die sind allerdings nicht unüberwindbar und nach wie vor ist es so, dass der Einsatz von Cloud Computing Diensten eben tatsächlich große Effizienzgewinne und Kostenreduzierungen mit sich bringen kann. Und wenn man eben das Thema IT-Sicherheit dabei nicht aus den Augen verliert, ist es nach wie vor eine gewinnbringende Sache, auch tatsächlich Cloud-Computing-Dienste mit im Auge zu haben bei der Ausgestaltung der eigenen Infrastruktur. Gut, damit kommen wir zum Ende der Webkonferenz. Falls es jetzt noch Fragen gibt, bin ich natürlich noch gerne bereit, Fragen zu beantworten. Und ansonsten bedanke ich mich schon einmal für Ihr Interesse. Vielen Dank.
Ja, danke Herr Jürgens für Ihren Vortrag und auch für die Bereitschaft, uns zu erscheinen. Sehr interessant. Ja, sehr gut. Gibt es von den Teilnehmern Fragen?
Ja, genau. Wie das ja auch auf der Statistik am Anfang des Vortrages zu sehen war, ist das eben tatsächlich aktuell noch die größte Herausforderung in diesem Bereich, die sicherlich zu überkommen ist. Aber ich denke, zum Teil sind diese Bedenken vielleicht auch eher psychologischer Natur. Und ich denke, die Herausforderungen, die sich hier stellen, sind nicht unbedingt so unterschiedlich von den Herausforderungen, die sich aufstellen, wenn man IT-Systeme ansonsten einsetzt, ohne die Verwendung von Cloud-Computing-Systemen. Insofern denke ich jetzt nicht, dass das Thema IT-Sicherheit eben davon abhalten sollte, Cloud-Computing-Angebote auch wirklich einzusetzen.
Okay. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Ja, dann würde ich mich bedanken bei den Teilnehmern, die dabei gewesen sind, bei Ihnen für diesen spannenden Vortrag. Und wenn Sie dann im Moment keine Zeit haben, würde ich jetzt die anderen Teilnehmer vielleicht verabschieden und wir können vielleicht nochmal kurz über andere Dinge sprechen.
Ja, gerne.